Schlafsackgeflüster. Der Deuter-Podcast für gute Berggeschichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlafsackgeflüster, dem Deuter-Podcast für gute Berggeschichten. Mit mir am Mikrofon ist natürlich wie immer der Michi. Servus Michi.
Servus Rainer und hallo zusammen.
Und heute haben wir uns mal wieder einen echten Bergmenschen eingeladen. Aktuell, glaube ich, läuft er unter dem, sagen wir mal, Stempel Bergführer und Outdoor-Sportfotograf. Aber es hat eigentlich bei ihm ganz anders angefangen. Aber das soll der Stefan Voitl uns gleich mal selber erzählen. Servus Stefan, schön, dass du da bist.
Servus, grüß euch.
Jetzt habe ich ja gerade gesagt, das hat bei dir ganz anders eigentlich angefangen, als was du jetzt bist, Bergführer, Sportfotograf. Wie ist es bei dir eigentlich losgegangen mit diesem Outdoor-Ding?
Ich glaube, mit dem Outdoor-Ding, das ist jetzt eine sehr, sehr große Frage. Ich glaube, das Outdoor-Ding hat nie aufgehört und nie angefangen. Ich war als Kind immer draußen. Also von dem her hat quasi, war bei den Pfadfinder und habe immer gern im Zelt geschlafen und war immer gern dreckig. Also dieses Outdoor-Ding, das hat quasi nie so wirklich gestartet, aber quasi diese Profession, also ich habe Elektriker gelernt und habe dann während der Lehrzeit schon erkannt, dass mir der Lehrberuf nicht auf ewig glücklich macht. Und habe eben durch das, dass ich Mountainbike-Rennen gefahren bin, früher viele Leute kennengelernt, die irgendwie alternativere Jobs gehabt haben, sage ich jetzt einmal, also irgendwie Teammanager oder irgendwie Vertreter von irgendwelchen Sportfirmen. Und ich dachte, in die Branche würde ich gerne mal, das finde ich spannend. Und die habe ich eben früher die Mountainbike-Rennen kennengelernt. Und ich bin dann, das war dann eigentlich während der, also ich habe ein Bundesheer gemacht, da habe ich irgendwie nur diesen Traum oder den Plan gehabt, dass ich Profisportler im Mountainbike-Bereich werde. Und habe beim Bundesheer aber dann irgendwie eben erkannt, dass ich, also als Elektriker, das macht mich nicht ewig glücklich. Und wie soll ich sagen, meine Talente als Radlfahrer sind begrenzt und ich muss mir irgendwie nach Alternativen umschauen. Und so ist es gekommen, dass ich auf der Kunsthalle in Linz die Aufnahmeprüfung für Grafikdesign und Fotografie probiert habe und die unerwarteterweise geschafft habe. Und so ist das Ganze dann quasi mit der Profession ein bisschen ins Laufen gekommen. Ja.
Ja, dann bist du ja wirklich gelernter Fotograf. Nicht nur dir ist eine Kamera in den Schoß gefallen und es ging los, sondern also wirklich mit Diplom und Zertifikat.
Nein. Oh. Die Studienzeit war, also ich habe eine Lehre gemacht und bei einer Lehre fangst du mit 15, 16 an und war eine coole Schule, also ich habe einen guten Lehrer gehabt und so, habe das gern gemacht, das hat mir taugt und du lernst dann meiner Meinung nach arbeiten, also das ist ganz cool aber ich habe dann in der Studienzeit, das war eine Phase in meinem Leben, die ich extrem genossen habe und dadurch bin ich nicht viel zum Studieren gekommen. Also es ist dann einfach, ich habe das erste Mal in meinem Leben einfach richtig viel Zeit gehabt zum Radlfahren und das war eigentlich sogar so ein bisschen am Ende von meiner Mountainbike-Downhill-Karriere. Ich bin da extrem viel BMX gefahren, weil BMX hat man früher, also habe ich während dem Downhill-Fahren nicht so viel machen dürfen, weil wenn du dich verletzt, dann ist das wieder blöd für die Rennen und so weiter. Also das war einfach eine Zeit, wo ich extrem viel auf Skateparks war, viel fort war und so weiter und weniger beim Studieren. Und dadurch habe ich das Studium nie abgeschlossen. Also ich habe dann eigentlich, das war im Zuge von einer Lehrveranstaltung. Also eben 2009, 2010 habe ich zum Studieren angefangen. Und im Zuge von einer Lehrveranstaltung haben wir das Gewerbe angemeldet. Das war dort zumeist nur das Pressefotografengewerbe. Also es ist ja erst seit 2014 ein freies Gewerbe, das Berufsfotografengewerbe. Und ich habe nur das Pressefotografengewerbe angemeldet. Und das war im Zuge von einer Lehrveranstaltung. Und es war irgendwie, dass ich über einen Fotowettbewerb und ein bisschen Zufälle und Glück zum namhaften österreichischen Getränkehersteller gekommen bin. Für den habe ich dann angefangen, Sportevents zu fotografieren. Und dann war irgendwann einmal so die Entscheidung, mache ich die Fotografie oder studiere weiter, probiere das mit dem Radlfahren weiter, weil das ist die große Leidenschaft. Und dann habe ich mir irgendwie, erst 2012 war das in Furs, relativ grausig gebrochen und dann war irgendwie so, nein, komm, also das mit dem Radlfahren, das wird nichts mehr, du musst dein Leben in den Griff kriegen, jetzt ist voller Fokus auf die Fotografie.
Und aber die Grundlagen, trotzdem, dass der Abschluss fehlt, sind die Grundlagen sozusagen da bei deinem Studium gelegt worden, so wie es sich anhört.
Die Grundlagen, glaube ich, schon früher, weil die Grundlagen sind auf Mini-TV-Kassetten basiert. Also das ist eher so, ich war einfach immer der, der die Kamera dabei gehabt hat. Also wenn ich mit meinen Kollegen irgendwie am Skatepark zum Klettern, zum Radlfahren unterwegs war, ich habe immer so trashige Mini-TV-Videos gemacht. Und das waren, glaube ich, die Grundlagen. Und das ist voll spannend, weil ich denke über das im Nachhinein jetzt noch öfters nach, warum ich das gemacht habe. Weil es ist, da hat es noch kein ganz Social Media und ich präsentiere mich und keine Ahnung was geben. Es hat mir einfach voll Spaß gemacht, das zu dokumentieren, was ich mit meinen Kollegen erlebe quasi. Das waren die Grundlagen, würde ich sagen. Aber die Uni hat das auf jeden Fall geformt. Also das war auf jeden Fall dann, wo man dann halt gerade Grafikdesign hat man recht gut dann, weil du einfach gestalterische Grundlagen ganz gut lernst und so weiter. Und eben auch, also bis dorthin einfach nur Sportler kennt in meinem ganzen Leben. Also alles, was irgendwie, diese ganze Bubble, die ich gehabt habe, waren Sportler. Und auf der Kunstzone hast du dann einfach, ja, richtig wilde Hund, die null Interesse an Sport oder irgendwas haben, wo du, ja, wenn du mit einem Kapperl und mit einem Hemd kommst und du denkst, du bist cool, dann alles andere als cool bist. Sondern eigentlich der Schnösel ein bisschen. Und das war dann echt, ja, also da habe ich schon, ja, spannende Leute kennengelernt und das hat das Ganze auch geformt. Also das war dann irgendwie, doch, ja.
Also das heißt aber, in den Anfangstagen gab es dich ohne Zweirad und ohne Kamera oder Fotoapparat eigentlich nicht. Und drum ging das auch eigentlich schon immer Hand in Hand.
Eigentlich schon, ja. Ich würde echt sagen, es ist der klassische Weg. Also wenn man den Weg jetzt anschaut vom Steffen Voitl wurde geboren oder Steffen Voitl ist Elektriker, zum ich kann von der Fotografie, von der Action-Sport-Fotografie leben. Eben der Weg ist, das sind immer Höhen und Tiefen und viele Umwege und so weiter. Also der Weg zum Erfolg ist ja nie gerade, auch wenn es immer so ausschaut, aber das ist immer ziemlich ein Wirrwarr. Aber der Weg ist, jetzt habe ich die Frage vergessen.
Nein, die Frage war einfach, ob du ohne Fahrrad und ohne Foto dann quasi nie anzutreffen warst.
Genau, also es war eigentlich ohne, ich wollte irgendwas voll Philosophisches, voll gescheit sagen und ich habe vergessen, was ich aussehen wollte.
Vielleicht war es schon zu hoch.
Ich bin auch nervös. Es war, genau, auf was ich aussehen wollte, es ist dann doch, also jetzt habe ich es wieder, entschuldige, dieser Weg zum Erfolg, zu dem, was ich jetzt bin, der schaut immer recht geradlinig aus, ist sowas ziemliches wie normal. Aber grundsätzlich ist der Weg, glaube ich, recht klassisch im Sinne von, man hat die Kamera mitgehabt, bei den Abenteuer, die man mit seinen Kollegen erlebt hat und hat sie dann verletzt. Also das ist von fast jedem Action-Sport-Fotografen, glaube ich, die Geschichte.
Ja.
Also das ist so,
dass man selber, ohne dir jetzt zu nahe zu treten, den Sprung zu Pro nicht geschafft hat, dann verletzt und dann aber Kollegen, Freundeskreis dokumentiert, ganz sozusagen.
Genau, ganz
das
genau.
Heißt, es hat auch wirklich mit Bike-Bildern angefangen, weil du gerade vorher von einem Fotowettbewerb gesprochen hast, oder hat man da dann doch auch mal das Wiener Schnitzel vom Nachbarn fotografiert?
Am Anfang habe ich natürlich auch viel fotografiert, um Geld zu verdienen, also Autopräsentationen und keine Ahnung was. Aber grundsätzlich war schon immer, also ich habe eigentlich mit Snowboard tatsächlich, also ich habe viel Snowboard fotografiert. Das hat mir extrem taugt, weil dann bin ich quasi im Sommer, habe ich Zeit gehabt zum Radlfahren, im Winter war ich fotografieren. Und mir hat auch immer, mittlerweile gibt's diese große Magazinwelt ja gar nicht mehr, aber wenn du in einem Zeitschriftenladen gegangen bist und du hast dir ein Mountainbike-Magazin-Cover angeschaut, ein Snowboard-Magazin-Cover und ein Thrasher-Skateboard-Magazin-Cover, also das Mountainbike-Magazin-Cover war immer das mit Abstand langweiligste. Und dadurch habe ich irgendwie die Snowboard- und Skateboard-Fotografie früher viel spannender gefunden. Und habe deswegen viel mehr gemacht. Also Es ist eben, war am Anfang in einem lokalen Funpark quasi bei uns fotografiert. Das waren so die ersten Jobs und das Lise Osel Mountainbike Camp war dann die erste Geschichte für Red Bull, ja.
Okay.
Also das war's, ja.
Und das ist vermutlich auch der Getränkehersteller, zu dem du da den Kontakt bekommen hast in Linz während der Uni.
Genau, also das war so, dass das war ein sogar tatsächlich ein Snowboard-Fotowettbewerb in Meierhofen von die Ästhetiker, da war die Wengel-Cham, glaube ich, hat das geheißen. Und die haben dann Snowboard-Foto-Contest gehabt und ich bin da hingefahren und da hat man auch den Snowboard-Foto-Contest den gewinne und habe irgendwie zum Spaß am Abend bei einem Skateboard-Foto-Contest mitgemacht. Und habe dann unerwarteterweise den Skateboard-Foto-Contest gewonnen mit so einem Overview-Bild aus der Parkgarage, wo unten der Contest war. Und der erste Preis war, dass man mit einem Red Bull-Fotografen gemeinsam das Finale vom Red Bull Manimania, das war so ein Skateboard-Willy-Contest, fotografieren kann in Wien. Und ich habe eben, und das ist auch wieder so, wo ich oft darüber nachdenke, wie funktioniert das, dass ich da hinkommen bin, wo ich bin. Es war dann so, dass ich, also der Schuster Philipp, der war der Hauptfotograf bei dem Finale gewesen wäre, hat die Vorqualifikationen nicht fotografieren können. Dadurch hat Red Bull auf meine Homepage geschaut und hat gesagt, sie trauen mir das zu, dass ich die Vorqualifikationen fotografiere. Also wirklich als Auftrag. Und das war so ein bisschen der Startschuss eigentlich. Und jetzt im Nachhinein denke ich mal, jetzt kann man sagen, das war Glück. Aber ich bin ja zu 100% davon überzeugt, dass Glück immer ist, wenn harte Arbeit auf Möglichkeiten trifft. Und ich hätte keine Homepage gehabt, wäre ich nicht Elektriker gewesen. Weil ich habe nämlich durch das, dass ich vor dem Studieren eine Lehre gemacht habe, habe ich ein Budget gehabt. Also ich habe das bei meinen Studienkollegen gesehen, die haben einfach kein Budget für Equipment, für Homepage und so weiter gehabt. Also es hätten vielleicht ein, zwei andere auch geschafft, aber es war einfach dadurch, dass ich habe schon eine Homepage, eine vernünftige gehabt, ich habe schon ein Equipment, ein vernünftiges gehabt und dadurch hat mir Red Bull quasi das zutraut und ich bin da reingekommen. Also es ist immer dieses Aufeinandertreffen von so vielen unterschiedlichen Sachen, ja.
Und jetzt kennt man dich aber bei Red Bull oder generell nicht nur als Mountainbike-Fotograf, sondern jetzt gibt's da ganz viele andere Spielarten, die dazugekommen sind.
Ja, also ich war 2013, 2014, habe dann extrem viele Events gemacht. Wirklich auch im Mittleren Osten viel, so Auto, Carpark, Drift und Red Bull BC One, Breakdancen und so weiter, was eine coole Schule war, wo man viel lernt, wo man lernt, schnell zu arbeiten und so weiter. Und habe aber dann eigentlich eh so 2014 herum den Ölertam kennengelernt. Und der Ölertam, also ich habe immer schon so Magazin-Abenteuergeschichten mir voll gerne angeschaut und während dieser Zeit, wo ich da viele Events für Red Bull immer international fotografiert habe, ist mir immer eins abgegangen und das war halt das Abenteuer. Also das war immer so, wo ich dachte, ist schon cool, in einem Hotel zu schlafen und in einem Eventbereich zu arbeiten und so weiter, aber irgendwie dieses dreckig sein und in einem Zelt schlafen, das fehlt mir. Und da habe ich in Ölerdamm, also die Events waren eine Brücke zum Ölerdamm und da habe ich den kennengelernt und habe ihm erzählt, dass ich früher Mountainbike-Rennen gefahren bin, jetzt eben professionell fotografiere und ob wir nicht einmal gemeinsam eine Geschichte machen. Und dann ist das entstanden, dass wir mit Hans Ray so ein Abenteuerprojekt in Guatemala gemacht haben und das war so ein bisschen... Beim Geschichten erzählen würde man sagen, der Ruf zum Abenteuer. Also das war für mich so dieses, wow, es funktioniert. Ich kann quasi meine Leidenschaft und meine Arbeit verbinden. Und so ist es dann weitergegangen, dass sie eben eigentlich, wenn wir heimgekommen sind, dann ein Portfolio erstellt habe und dann alle möglichen Leute geschickt habe, die so Sachen machen. Und da war dann eben auch eine Schlüsselfigur, war der Martin Hanselmeier, ist der Kameramann von David Lama gewesen. Und dem habe ich dann auch ein Portfolio geschickt, habe mich getroffen mit ihm und so ist die Zusammenarbeit mit David Lama losgegangen. Und jetzt ist es echt tatsächlich so ein bisschen, wenn sie jemanden brauchen, der geländetauglich ist, dann werde ich großteils geholt, ja.
Aber war zuerst die Geländetauglichkeit da oder zuerst die Fotoskills? Weil so wie du es erzählst, also klar, beim Biken, das leuchtet irgendwie ein, da hast irgendwie deine Profikarriere quasi abgeschlossen und da hast dann das Auge dafür, auch das Verständnis für den Sport. Aber Bergsteigen, David Lama, da ist mir noch nicht so ganz klar, wie du da zukommst.
Ich bin ein ziemlicher Quereinsteiger, was den Bergsport anbelangt. Also irgendwie war 2016, war ich mit dem David, es war auch wieder so Glück, der Mungo, mit dem ich mich getroffen habe, der Hanselmeier Martin, der hat ihm gesagt, er hat vielleicht im Herbst ein Projekt, wo es passen könnte, wo es Fotograf mitkommen könnte, aber es ist immer schwierig, weil Budget und weil immer sehr kleines Team und so weiter. Und dann hat er mir tatsächlich im Herbst angerufen und gesagt, du, es ist so, er muss für Mammut den David Lama bei einer Expedition begleiten. Das ist die Erstbesteigung vom Lunakri in Nepal. Und es ist so, dass quasi, es ist ihm der zweite Kameramann aus dem Budget gestrichen worden. Und er hat ihnen jetzt erklärt, dass er einen Fotografen hätte, der auch Assistent sein könnte, also sein Assistent, weil er braucht einen Assistenten. Und so bin ich eigentlich das erste Mal zum Bergsteigen gekommen. Also das war dann irgendwie so, dass ich da mitfliegen habt können und dann eben mit dem David Lama und mit dem Konrad Anker, also den David kennt man, glaube ich, der Konrad Anker ist ein amerikanischer Profi-Bergsteiger.
Auch eine Legende, oder?
Genau, mit den zwei Legenden den Himalaya fliegen habt können und das war irgendwie, das habe ich im Nachhinein erst gecheckt, was das eigentlich, wie groß das war oder was mir das im Nachhinein was gebracht hat.
Wir müssen da gleich auf jeden Fall nochmal einhaken, aber ich glaube, worauf der Michi eigentlich raus wollte, weil Michi und ich haben uns gestern nämlich in der Vorbereitung schon drüber unterhalten, dass es ja schon crazy ist, dass du ja wahrscheinlich das Auge für Bike-Fotografie, BMX-Fotografie, von mir aus auch noch Skatepark-Fotografie hast, aber wenn man sich jetzt allein dein Instagram-Portfolio anguckt oder Profil anguckt, da ist dann plötzlich Breakdance, Autorennen. Muss man da nicht immer auch immer den Sport verstehen, in diesem Sport drin sein, um es zu fotografieren? Oder kann man da ganz plump sagen, nein, fotografieren ist fotografieren. Da musst du nicht den Sport kapieren, die Typen des Sports kapieren, die Winkel des Sports kapieren.
Es ist unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt Sportarten, ich weiß nicht, ich nehme jetzt das schwierigste Beispiel von damals her, ist Freeski, also Freestyle-Skifahren, Sunset-Shooting. Damals waren die Blitze noch nicht so schnell, die Kameras noch nicht so schnell, wie ich angefangen habe. Das rede ich schon von damals, so lange ist das noch weit her, aber da hast du einfach einen Shot gehabt bei dem Sunsetting und der Freeskier mit die Ski, der muss den Grab erwischen, das ist der Money-Shot. Und das war dann für mich brutal schwierig oder unmöglich. Mittlerweile ist es leichter, weil es einfach Technologien gibt, gerade jetzt bei Sony hat es jetzt wieder mit dem Global Shutter was getan, man kann einfach mit extrem kleinen Blitze, Sequenzen blitzen und so weiter, also es wird tatsächlich leichter. Aber auf was ich aussehen wollte, ist, es gibt Sportarten, da muss man den Sport extrem gut verstehen und es gibt Autodriften, da musst du den Sport nicht verstehen. Also da ist es sogar eher cool, wenn du aus dem Nicht-Motorsport kommst und vielleicht sogar Winkel verwendest, die ein Motorsportfotograf nicht fotografieren würde. Also es ist immer sehr abhängig vom Sport. Klettern ist sehr langsamer, sehr statischer Sportart, Bergsteigen auch. Also ist tatsächlich deutlich leichter zu fotografieren wegen der Freestyle-Sportart.
Ja, also vom ästhetischen Anspruch ist mir das klar, aber jetzt irgendwie mit zwei der besten Bergsteiger der Welt auf eine Expedition gehen und da Fotos mitbringen, bedeutet ja auch, du musst die begleiten bei ihrer Tour und da gehört ja dann schon auch ein gewisses Verständnis für den Bergsport dazu, oder?
Ja, aber das war damals noch nicht. Also das war, drum habe ich die Möglichkeit gehabt, mitzukommen, weil wir sind quasi nur ins Basislager und Advanced Basecamp mitgegangen, also bis auf 5.5 war das dann. Und das ist Gletscherhartschen mit Steigeisen. Also das war bis dorthin, also ob da sind sie dann quasi in die Wand eingestiegen und da haben wir sie eh nicht mehr begleitet. Also es war bei dem Projekt der Anspruch an mein alpinistisches Können sehr gering. Ja. Aber es war der Startschuss zu dem, dass ich mir gedacht habe, das taugt mir. Und ich bin dann im Ende 2016, es hat auch gerade so zusammengepasst, nach Innsbruck gezogen, nicht deswegen, eigentlich aus anderen Gründen. Und das war dann irgendwie so, dass ich war einen Monat in Innsbruck und dann war ich einen Monat in Nepal und dann bin ich zurückgekommen und dann war ich echt cool, Bergsteigen und Klettern taugt mir. Und bin eigentlich nach Innsbruck gezogen und mir dachte, ich werde voll viel Radl fahren in Innsbruck. Und in Innsbruck war ich dann tatsächlich nur mehr Klettern und Bergsteigen. Und so hat das Ganze angefangen. Ja. Und ich habe dann eben das Privileg oder das Glück gehabt, dass ich mit dem David zwischen 2016 und 2019 viel unterwegs war. Bin so ein bisschen zu seinem Haus- und Hoffotografen geworden. Habe dabei halt viel gelernt und auch eigene Touren gehen können und so weiter. Und so ist dann irgendwie entstanden, dass ich 2019 die Aufnahmeprüfung oder 2018 eigentlich das erste Mal probiert habe zum Bergführer, genau.
Wow, das ist eine steile Karriere, oder?
Voll, voll.
Das heißt, dann hat sich quasi aus dem einen wieder das andere ergeben, oder? Wie ja so gefühlt, wenn man dir zuhört, dein ganzes Leben irgendwie immer wieder so ineinander linkt. Immer ein Baustein passt wieder auf den nächsten. Also schon fast so fast schon so Lego-Klötzchen-mäßig. Da stehen noch zwei Noppen raus, also zack, linke ich da den nächsten Baustein drauf.
Ich weiß, das ist voll oft so, dass die Leute das Gefühl haben, dass wenn ich ihnen erzähle von meinem Werdegang und so weiter, also der hat Klick gehabt. Aber eben drum ist mir das voll wichtig. Ich bin ein brutaler Ehrgeizler. Also hat Ehrgeiz mit all seinen Vor- und Nachteilen. Also ich habe mich schon auch sehr oft abgeschossen und mir Sachen einbildet, die einfach nicht funktioniert haben und wo ich dann gerät habe und keine Ahnung. Also es ist dann schon, damit das zusammenpasst, das war dann schon viel Arbeit, ja, teilweise.
Ja, um Gottes Willen, das glaube ich auch. Ich wollte dir auch gar nicht Glück unterstellen, aber es ist einfach schon so von kurz von außen, wenn man es mal ganz, ganz fies runterbricht, um zu sagen, Wachau, Innsbruck, Nepal, das ist schon ein Karriere, oder was heißt auch einen Höhenunterschied, nennen wir es noch gar nicht mal Karriere. Und das ist ja dann schon auch, wo du denkst, ja, plötzlich stehe ich da, wo ich gestern vielleicht noch die Messner-Doku gesehen habe.
Ja, so ähnlich war es, ja. Es war tatsächlich so, aber das war, ich irgendwann einmal, wie ich zum Mountainbike-Fahren angefangen habe, da hat der für den Verein, für den ich gefahren bin, der hat so ein Booklet gehabt und da ist drinnen gestanden, der Mangel an Erfahrung, also bei der sind die Junioren quasi vorgestellt worden von dem Team und da ist dabei gestanden, irgendwie der Mangel an Erfahrung veranlasst die Jugend zu Taten, die ein Erfahrener niemals vollbringen könnte oder so irgendwie. Und das ist was mich durch mein Leben begleitet. Weil es ist so oft einfach, dass ich mir gedacht habe, scheiß drauf, ich probier's. Und es war schon quasi mit einer Vorbereitung. Also ich habe in meinem Rucksack schon ein gewisses Werkzeug gehabt und so weiter. Also es ist jetzt nicht einfach planlos drauf losgehen, aber trotzdem irgendwie der letzte Schritt war, so ich meine, ja, wird schon gut gehen.
Ja, und vielleicht doch so eine gewisse Naivität, oder? Die einen dann unbeschwert macht letztendlich.
Genau. Also ich glaube auch, Naivität ist ein gutes Wort. Ja. Also oft fühle ich mich ein bisschen naiv, wenn ich wieder in einem Projekt drinnen bin und mir denke, fuck, was tue ich da? Okay, aber es war oft so. Und es ist ja voll spannend, dass ich das jetzt auch bei Kollegen mitkriege, wenn ich jetzt irgendwie, ich habe einen Job und ich habe an dem Wochenende gleiche Anfrage und ich gebe den Job an einen Kollegen weitergeben, also einen Fotojob. Und er schreibt, ich weiß nicht, ob er sich das zutraut. Und das habe ich irgendwie in meinem Leben nie gehabt. Also ich habe mir gedacht, das wird schon gut gehen. Und habe es einfach angenommen und bin hingefahren. Und ja, es ist nicht immer alles gut gegangen, aber großteils hat es passt. Ja. Großteils war ich gut genug vorbereitet, dass es passt hat. Ja.
Genau. Dann nimm uns doch mal ganz kurz mit. Wie ist es, dass das Leben des Haus- und Hoffotografen von David Lama gewesen zu sein? Also wie stelle ich mir das vor? Man plant Projekt XY und hat's dann der Fotograf nicht einfach vielleicht noch schwerer als der Athlet, weil du musst vielleicht vorklettern, seitlich daneben stehen. Du brauchst ja auch immer ein super Foto. Es bringt ja nichts, wenn du bloß immer von hinterher gehst und hinten drauf fotografierst, sage ich mal, in meiner Vorstellung.
Da gibt es einen Weg Bergführer dafür. Also das ist beim David die Zusammenarbeit war, wie Sie sagen, es war so ein Traum irgendwie. Also das ist als Fotograf, der in der Outdoor-Sportbranche, in der Sportbranche arbeitet, weiß man einfach, du hast deine Jobs und die Jobs, die Geld bringen, sind meistens nicht die Jobs, die dich erfüllen. Und dann gibt es die Jobs, die dich nicht erfüllen, die mehr Geld bringen. Das ist so. Und beim David waren aber die Jobs immer, dass sie, die haben mich erfüllt und haben Geld gebracht. Also das war einfach so, ich bin im Traum. Also es ist ein Wahnsinn. Und eben auf dieses Thema mit Können und Sicherheit. Also ich habe natürlich ein gewisses Grundkönnen gehabt. Ich bin im Winter immer klettern gegangen fürs Radlfahren. Also ich war dreimal in der Woche im Winter in der Kletterhalle, war dann aber den ganzen Sommer nicht klettern, weil ich nur am Radl gesessen bin. Also ich habe da immer, mein Niveau war da immer gleich, das hat sich nie weiterentwickelt. War jetzt seiltechnisch so, dass ich vielleicht schon eins von mehr Seillängen gegangen bin in meinem Leben. Also ich habe dem Seil vertraut, aber mehr habe ich auch nicht gehabt. Und durch das Zusammenarbeit mit dem David bin ich da immer mehr reingekommen, habe viel mit Bergführern zusammengearbeitet und dabei einfach viel gelernt und mich immer interessiert dafür. Und dann schließt du auch Freundschaften mit Bergführer und es hat dann irgendwie so Typen von Bergführer gegeben, die extrem, von der einen ist die volle Faszination ausgegangen und von der anderen genau das Gegenteil. Das muss man einfach sagen, es gibt für Bergführer leider schon ein paar. Und ich wollte halt immer, irgendwann möchte ich auch mal quasi die Skills haben und im Idealfall ein Bergführer werden, der nicht nur weiß, wie man Empathie schreibt. Und so ist das Ganze dann mit dem Bergführer quasi entstanden. Ne?
Aber jetzt gibt es sicher da einige Fotografen, die sind zufrieden damit, dass sie von den Bergführern dahin gebracht werden, wo sie das gute Foto machen können. Und genau, es ist wirklich nur die Empathie, also nur das Ziel, ein empathischer Bergführer und dann ein Role Model zu erfüllen, ist nur das irgendwie der ausschlaggebende Grund gewesen dafür, dass du die Bergführerei angefangen hast? Oder hat das auch irgendwie andere Gründe?
Nein, ich war immer ein bisschen ein Ehrgeizler. Ich hoffe, mit dem gesunden Maß an Ehrgeiz, also so, dass ich nicht kein Arsch bin, sondern dass es auch noch das vernünftig ist und dass ich halt nicht auf andere Sachen, die wichtiger sind, vergiss. Also ja, ich war immer schon ein bisschen Ehrgeizler und dann wollte ich das einfach können oder ich wollte da nicht nur Passagier sein bei Produktionen. Das war irgendwie so ein bisschen das Ding, wo ich mir gedacht habe, ich möchte eine gescheite Ausbildung in dem Bereich. Also ich möchte, wenn wir draußen sind und im Winter Freeride-Sachen fotografieren, möchte nicht darauf vertrauen, dass der Athlet sagt, oder nicht nur darauf vertrauen, sagt, den Hang fahren wir. Ja. Ich möchte einfach, und ich habe das immer bei Bergführern so faszinierend gefunden, die schauen so viel. Und die schauen dann auf das und das und das und dann entscheiden sie meistens defensiv. Und das hat mir extrem gefallen. Und das war, und bei den Athleten habe ich das Gefühl einfach nicht so gehabt. Also große, bekannte Freeride-Athleten, wo ich mir dachte, das ist schon eine sehr offensive Herangehensweise. Und ich wollte einfach selber nicht so sehr Passagier sein, sondern wollte mich einfach selber damit beschäftigen und mehr auskennen.
Also hast die Ausbildung gemacht, ohne das Ziel zu führen?
Es hat drei Punkte wahrscheinlich, warum ich die Ausbildung gemacht habe. Also es war einerseits so dieses, es ist eine Zusatzqualifikation als Fotograf, wie ich gerade gesagt habe. Es ist schon so ein bisschen der Plan gewesen, ein zweites Stand bei mir aufzubauen und nicht nur von der Fotografie abhängig zu sein, auch mehr mit Menschen zusammenarbeiten. Also du arbeitest als Fotograf auch mit Menschen zusammen, aber der Großteil von der Arbeit, so ehrlich muss man sein, ist E-Mails schreiben und Bilder bearbeiten als Fotograf. Man glaubt nur immer, dass der Autofotograf den ganzen Tag draußen ist. Also ich wollte da wieder mehr mit Menschen zusammenarbeiten. Ich habe als Fotograf immer wieder Workshops gemacht und das hat mir extrem taugt, zu Wissen weitergeben und so. Und das habe ich irgendwie beim Bergführer irgendwie faszinierend gefunden. Und das Dritte war einfach eine Leidenschaft. Also es waren so die drei Sachen. Und es ist jetzt so, dass sie sagen, also aber du hast schon recht, also es war nie der Plan, wirklich hauptberuflich Bergführer zu werden. Also das war nie mein Plan. Und jetzt aktuell ist es aber so, dass es unerwartet viel ist, was ich beim Führen bin und es mir beängstigend viel Spaß macht. Also
nicht auch zu lustig, ja. Das kenne ich irgendwo her. Ich habe auch nie das Ziel gehabt, hauptberuflich zu führen und voilà. Ja.
Jetzt habe ich zwei Familien und freundliche Berufe.
Ich muss noch mal ganz kurz bei diesem Passagierstichwort einhaken. Du hast es jetzt anders gemeint, als es ich gleich meine. Aber ich stelle mir jetzt einfach mal vor, dass Athlet XY, ob das jetzt der David war oder wer auch immer, der hat ja das Ziel, den Gipfel. So, du hättest ja eigentlich das Ziel, oder der Fotograf, sagen wir mal, das Foto. Ist es dann so eine Mischung aus, ich dokumentiere einfach mal die Tour und habe vielleicht noch Glück, oder nimmst du davor wirklich den Berg auch auseinander, um zu sagen, oh, da könnte die Schlüsselstelle sein, da scheint um 17.03 Uhr die Sonne rein, das wird ein super Foto, oder macht man einfach, weil der Athlet muss ja oben ankommen und du nur ohne Wertung dokumentieren?
Gibt's auch unterschiedliche Konzepte, je nach Projekt und Auftrag. Also es gibt natürlich dieses klassische, ich dokumentiere, ist dann ein ganz anderes Ziel von den Bildern her. Da kann einmal sein, dass das Licht schlecht ist, dass das Bild rauscht und so weiter. Ist jetzt gerade wieder gefragt, sogar dieser Stil, also beim Fotografieren. Ich meine, es geht jetzt allgemein, es ist ein anderes Thema, aber je wieder extrem zurück von dem Ganzen, also auch wenn man die ganzen Brands anschaut, sehr trashig und sehr natürlich, sehr authentisch. Also es gibt quasi diese reine dokumentarische Herangehensweise und dann gibt es aber auch diese, wo man sagt, da ist das Licht gut und eben bei der Eiskletterlinie gibt es genau eine Viertelstunde, wo die Sonne umkommt und dann müssen wir in der Seillänge sein und dann hat man am Vortag wahrscheinlich sogar schon die Fixseile eingehängt und schwimmert da hoch und klettert genau die 10 Meter für das Foto. Das gibt's genauso und eben, und das ist dann gar nicht, ich würde gar nicht sagen, ob es dann Werbung ist oder Projekte, weil ich würde es dann mal unterscheiden zwischen Athletenprojekt und Werbung, aber es gibt eigentlich in beiden beides. Also es gibt bei Athletenprojekten das, was einfach diese reine Reportage, es gibt aber auch das, dass man sagt, da ist die Tour eigentlich vor einer Woche durchgestiegen, man fährt eine Woche drauf, nur mal hin und macht die Eiskletterbilder. Aber dann nimmt man sich Zeit fürs Fotografieren, weil während der Tour wäre eh keine Zeit gewesen, haben sie nur die GoPros mitgehabt. Und das Gleiche gibt es aber in der Werbung auch. Also es gibt einfach dann in der Werbung genauso auch, wo du sagst, nein, es geht uns darum, dass es authentisch ist, dass es Reportage ist. Oder es geht darum, dass das Licht perfekt sein muss. Ja.
Du hast jetzt irgendwie den dokumentarischen Stil versus, ich nenne es mal, ja, wie nennt man das? Künstlerischer Stil, oder? Vielleicht
inszenierter
Stil. Genau. Und bei dir hat man schon den Eindruck, du kannst beides, oder? Du machst beides.
Ich hoffe, ja. Also ich glaube, das ist was mir so ein bisschen, mich jetzt nicht auszeichnet oder mich mal jetzt selber auf die Schulter klopfen, aber ich glaube, was es schon gibt, also eben zum Beispiel, wenn du Fotografen und Bergführer siehst, ich finde, es gibt Bergführer, die sind Fotografen. Aber ich persönlich kenne jetzt keinen, wenn ich so ein bisschen schaue, Fotograf, der Bergführer ist. Und ich finde, als Fotograf ist es extrem wichtig, also lernig dieses Angebote schreiben, Kundenkommunikation, wie gebe ich meine Bilder ab, wie wählt der Kunde Bilder aus und so weiter. Das gehört alles zum Fotografen dazu, zum Professionellen. Es gehört aber auch dazu, zu verstehen, was ist die Zielgruppe vom Kunden und was braucht er. Also es ist... Also ich finde schon, das ist so dieses fotografische Ding, was ich glaube ich habe, dass ich verstehe, was ist die Zielgruppe vom Kunden und was hätte er gerne. Und oft wissen das Kunden selber nicht einmal gescheit.
Fallen da dann auch deine ganzen, sage ich mal jetzt wirklich, kreativen Fotos rein, wie zum Beispiel das Funkenregenprojekt? Also da gibt es ein Foto, ist auch vom Biken her zusammen mit Tom Oehler, wo er mit so... ich sage jetzt mal aus meiner Laienwelt, langzeitbelichteten Funkenflug zu sehen ist. Und das hast du dir letzten Endes irgendwie eingebildet und los ging's.
Das ist ein komplett freies Projekt. Die Idee habe ich also Jahre mit mir herumgeschleppt. Das hat man früher bei Workshops, bei Fotoworkshops extrem viel gemacht, so Funkenflug mit so Metallwolle. Und dazu Porträts gemacht. Und dann habe ich ein Foto gesehen, das habe ich, also mein Desktop schaut katastrophal aus, also der ist voll mit Bildschirmfotos. mache ich dann ein Bildschirmfoto, nehme ich irgendwann, schaue ich mir es wieder an und irgendwann stolpe ich dann wieder drüber und es ist relativ unstrukturiert leider das Ganze. Aber da habe ich einen Screenshot damit gemacht im Internet, die sind auf einer Brücke gestanden, haben das mit dieser brennenden Metallwolle gemacht, mit der Stahlwolle. Und da ist jemand mit dem Schirm drunter gestanden. Und die haben gedacht, also die haben das quasi als Regen verwendet. Und ich meine, hey, das musst du irgendwann einmal beim Action-Shooting machen. Und das ist aber eben beim Auftrag kannst du das schwer machen, weil die Frage ist, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und dann war irgendwann, als ich ein Konzept erstellt habe und das Ganze dem Ölatom geschickt habe und Highbike geschickt habe und die haben das dann finanziert.
Genau. Ja, und dann gibt's aber noch weitere Ideen mit Blitz auf der Drohne und das war tatsächlich für eine andere Geschichte, kannst gleich noch erzählen. Am Ende, glaube ich, bist du schon so ein bisschen ein Tüftler, oder?
Ich weiß nicht. Ich denke mal, ich bin Handwerker. Wenn ich die Kollegen von der Kunst anschaue, weil wenn jemand zu mir sagt, du bist Fotograf, du bist Künstler, da tue ich mir voll schwer immer, weil ich finde immer, die Kollegen von mir auf der Kunst, und das waren Künstler. Und ich glaube, ich bin nichts anderes wie ein Handwerker. Also ich mache einfach mal Handwerk und ja, vielleicht denke ich mehr darüber nach oder schaue, dass ich ums Eck denke, weiß nicht. Aber ich weiß nicht, wie viel das dann Kunst ist. Vielleicht eher kreativ, ja, nennen wir es kreativ.
Du hast Künstler verstanden, oder? Tatsächlich wollte ich Tüftler sagen. Also ja, eh nah an dem, was du... Also
Künstler. Aber ja, nein, es ist Tüfteln, ja, es ist Tüfteln, ja. Doch, Tüfteln trifft eigentlich ganz gut, ja.
Aber jetzt erzähl noch die Geschichte von dem Blitz auf der Drohne.
Ich erzähle das kurz. Das ist auch ein langes Ding. Sony hat die A9 Mark III herausgebracht. Eine Kamera, die ich in der Vorstellung gesehen habe. Und normalerweise, wenn Sony eine neue Kamera herausbringt, werde ich immer ein bisschen nervös. Bei der Kamera bin ich nicht geworden, weil ich mir gedacht habe, 120 Bilder in der Sekunde brauche ich nicht. Global Shutter brauchen Filmer, aber ich als Fotograf nicht. Und dann ist aber eigentlich ein Kollege von mir, der mir dann erzählt hat, was das beim Blitzen für einen Unterschied macht. Also du kannst einfach jetzt mit kleinen Blitzen schnelle Belichtungszeiten fotografieren, um das jetzt ganz, ganz basic herunterzubrechen. Und ich habe dann halt extrem viel recherchiert, da haben wir gerade Nachwuchs gekriegt, eben nicht viel geschlafen und bin dann echt immer so mit meiner Tochter auf der Brust wippend um 3 in der Früh mit dem Handy da und habe quasi recherchiert, was das für Möglichkeiten gibt und ob das wirklich funktioniert. Und ich meine, so eine Kamera kostet 7.000 €, also das jetzt einfach zu kaufen und auszuprobieren. Bin dann zum Lamprecht in Innsbruck gefahren, habe die Kamera mal ausgepackt, habe am Parkplatz mit Blitze herumprobiert und so weiter. Und dann habe ich das funktioniert. Also man kann wirklich jetzt mit kleinen Blitze schnelle Belichtungszeiten fotografieren. Das heißt, ich kann bei Tageslicht Sequenzen blitzen und ich habe gewusst, ich fliege in einem Monat oder zwei nach Saudi-Arabien für Red Bull Cliff Diving Projekt. Und dann habe ich eben das ganze Setup daheim ausprobiert, sehr viel herumexperimentiert, ist auch sehr viel schiefgegangen, auch zwei Drohnen kaputt gemacht. Und dann ist dann voll spannend, weil Funkauslöser vom Blitz, also ist quasi eigentlich ist ja die gleiche Strecke wie der Drohnenfunk, dass dann manche Funkauslöser stören sich mehr wie andere und so weiter, aber da sehr viel rumexperimentiert.
Ich glaube, zur Erklärung muss man dazu sagen, du hast den Blitz separat auf eine Drohne geschraubt und bist dann quasi mit der Drohne und dem Blitz auf der Drohne in Anführungszeichen unter den Springer geflogen.
Über den Springer. Also das gibt's. Das hat der David Robinson in Leogang lustigerweise schon mit einem Mountainbike-Fahrer gemacht. Die haben das mit einer riesen Drohne und mit so einem Alienkram Quadra, also mit so einem riesen Blitz quasi gemacht. Die haben eine riesen Drohne, riesen Blitz braucht. Also das ist ein brutaler Aufwand, den du jetzt nicht bei einem Projekt in Saudi-Arabien machst, weil das geht einfach nicht. Und du brauchst einen eigenen Drohnenpilot und alles und so weiter. Und ich wollte einfach ein Setup mir bauen, weil ich gewusst habe, es ist jetzt mit der Technologie möglich, wo ich ein ähnliches oder gleiches Foto machen kann, nur relativ unkompliziert. Also das kann ich auch in die Berge oder in Locations mitnehmen, die jetzt unwegsam sind. Und eben, da habe ich recht viel herumgetüftelt. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und da habe ich dann eben mir eine Halterung gebaut für die Drohne und so weiter. Wir haben dann vom Sportministerium und von Red Bull ein Schreiben gehabt, dass wir Drohnen nach Saudi-Arabien mitnehmen dürfen. Dann haben sie uns die Drohnen am Flughafen abgenommen, dann haben wir gewusst, das Projekt ist gestorben, das wird nichts. Dann haben wir doch von Red Bull einen Abenteurer und Drohnenpiloten zur Verfügung gestellt bekommen, der dann bei dem Projekt mit war. Und das, wo dieses Video eben auf Instagram ist, war dann eigentlich nur der Location-Scouting-Tag. Wir sind an die Location hin, haben nur Fixseile installiert und dann haben die Athleten gesagt, na, sie machen 2-3 Testsprünge. Ich muss jede Chance nutzen und das mit der Drohne ausprobieren. Dann bin ich zu diesem Abenteuer runter auf die Fixseile, weil der hat sich auf die Fixseile nicht rauftraut. Den ich erklärt, er muss zum Pool rauffliegen mit der Drohne. Wir fangen sie, montieren mit Tape meinen Blitz. Und dann erklärt ihm am Poolrand jemand, wo er hinfliegt, weil er sieht das ja nicht. Ich bin ans Seil gegangen in der Zwischenzeit und habe das Foto gemacht. Und ich war mir sicher, dass wir die Drohne von dem Typen ruinieren. Also das war einfach klar, dass die nicht mehr landet. Aber es hat alles überlebt und ich habe das Foto. Und ja, das hat mir jetzt im Nachhinein auch wieder voll viel gebracht. Also ich habe jetzt eigentlich Vorträge für Sony, wo ich genau über dieses Projekt und über dieses Foto spreche.
Also das heißt, wenn du dieses Foto machst, musst du eigentlich schon fast einen 3-4-seitigen Beipackzettel beilegen, damit man das Foto eigentlich auch versteht und wertschätzt. Aber ist das nicht oftmals das Problem, dass man für 3 Sekunden sagt, wow, und im schlimmsten Fall swiped einer weiter?
Logisch, ja.
Und du hast 6 Wochen dafür gebastelt und Blut und Wasser geschwitzt.
Ja, 6 Wochen ist eh wenig. Doch, ist so, ja. Das ist aber ein Grund, eben wir haben das anfangs vorab nur kurz angesprochen, warum ich mir so schwer tue, meine Arbeit im Internet zu präsentieren und so. Also ich sollte es und könnte es viel mehr machen, weil ich hader damit teilweise so, wenn man denkt, es kriegt nicht die Wertschätzung, wenn ich es auf Instagram stelle. Aber dann ist es so dumm, weil dann stelle ich es einfach gar nicht online.
Also ja, weil du zu allem eigentlich ein ewig ausuferndes Behind-the-Scenes machen müsstest, um das wirklich immer zu erklären und nochmal zu beleuchten. Eigentlich so ein bisschen wie der Film über dich selbst, den du konzipiert hast, eben auch für Sony namens Home, oder? Der ja eigentlich so, wer ist Stefan Voitl, relativ gut darstellt.
Ja, vor allem, also das war eher Also das Projekt ist auch so, es gibt so Schlüsselmomente in meinem Leben und da war eben sicher 2010, 2011, das mit der Kunstuni, mit dem Fotografiegewerbe anmelden, dann war irgendwie so die ersten Sachen für Red Bull, dann der Ölertraum eben, das ist glaube ich so ein Schlüsselding und dann war Corona. Also es ist eigentlich quasi, es ist gelaufen und mehr oder weniger mit Umwegen natürlich, war ich Fotograf und es hat passt. Aber es braucht, und das merke ich jetzt auch, es braucht einen Stillstand, um sich weiterzuentwickeln. Also das ist voll spannend. Also ich schaff's nämlich jetzt gerade nicht. Also ich habe jetzt echt 2-3 coole Ideen und ich schaff's nicht, sie umzusetzen beziehungsweise weiterzuentwickeln, weil ich einen Stillstand nicht habe. Den braucht's einfach. Und den, also es ist gerade als Selbstständiger, dir diesen Stillstand zu nehmen, ist halt schwierig, weil du müsstest du Sachen absagen. Und das magst du da nicht, weil du hast eine Familie, du hast mittlerweile ein Haus, du hast Ausgaben. Also es ist einfach schwieriger. Aber 2019, um jetzt wieder auf das zurückzukommen, war Corona. Das war totaler Stillstand für mich. Also 2020 war es dann eigentlich in dem Fall. Und da habe ich dann so ein bisschen überlegt, was ich machen könnte. Und dann war irgendwie, das ist die 7 Gipfel der neuen Bundesländer. Das war irgendwie immer so ein bisschen in meinem Kopf. Ich wollte es eigentlich mit dem alten Buchradl von meinem Papa fahren und habe dann irgendwie so daheim gesessen, aber Konzept einmal grob zusammengeschrieben, habe das dann an einen Kollegen geschickt, der an einer Werbeagentur arbeitet, mit dem dann bei 2 Glasl Rotwein via Videotelefonat weiter ausgearbeitet und er hat sich überarbeitet. Und dann habe ich gedacht, ich schicke das jetzt einmal an alle Firmen, die ich so kenne und wo ich Kontakte habe, unter dem Arbeitstitel Erlebnis Heimat. Und es war dann eigentlich, hätte es eine Bergweltengeschichte werden sollen. Und Sony hat dann tatsächlich gesagt, sie haben gerade die A7C zu bewerben, sie haben da Budget und machen wir es größer. Und ich habe dann eigentlich innerhalb kürzester Zeit, wo ich mir gedacht habe, ich kriege vielleicht einen hohen 3-stelligen Betrag für die 2 Wochen Arbeit, wo als Magazin-Story, aber innerhalb kürzester Zeit einen kleinen bis mittleren 5-stelligen Betrag am Budget gehabt. Also das war halt einfach so, also der Fotograf, also Fotografie interessierte Menschen, E-Bike, also ich habe dann eben mit Highbike, die gesagt haben, du, wenn du das mit deinem Buchradl machst, ist cool, aber wenn du das mit einem Ghostradl machst, dann gehen wir da Radl, wenn du das mit einem E-Bike machst, kriegst du ein Budget. Aber ich glaube, du, ich bin eh kein Profisportler, also ich muss keine Superlativen machen, mir wurscht, ich fahr's mit dem E-Bike, also ich habe jetzt kein Ego, dass ich sage, ich bin das jetzt selber oder ich fahr's mit dem E-Bike oder nicht. Also mir geht's um dieses Erlebnis Heimat und die Geschichte dahinter. Und dann eben echt ein paar namhafte Firmen innerhalb kürzester Zeit auf das Ganze aufgesprungen, eben Fotografie, E-Bike, ein Erlebnis daheim und so weiter. Und das war dann irgendwie so dieses Startprojekt für das, dass ich gesehen habe, dass es funktioniert, dass ich auch selber Protagonist sein kann. Weil ich habe halt davor, mein ganzes Marketing war immer Business. Also da brauche ich Instagram eigentlich nicht. Also da verschickst du Portfolios, da fährst du zu Firmen, stellst du dich vor und so weiter. Und jetzt aber gerade als Bergführer ist halt mein Marketing doch Business Customer und da muss ich mir einfach selber auch noch vorstellen vor die Kamera. Und das war so das erste Projekt, wo man dachte, hey, das funktioniert. Also ich kann nicht nur meine Fotos, sondern auch mich als Stefan Feutl verkaufen.
Du warst aber gleichzeitig Filmer und Protagonist oder Fotograf und Protagonist oder hast du da noch eine zusätzliche Crew gehabt?
Ich war Fotograf und Protagonist und habe einen zusätzlichen Filmer gehabt. Genau, das war so bei dem Projekt. Und so ist es dann eben für Highbike und Deuter und andere Firmen auch, wo ich sage, okay, ich bin jetzt Fotograf und Bergführer. So behind the scenes interessieren die Menschen extrem. Also das bin ich einfach draufgekommen, dass immer so, wie ist dieses Bild entstanden? Wie war diese Expedition? Wie war das Projekt? So diese behind the scenes interessieren die Leute voll. Also so ein bisschen dieses rohere und authentischere und nicht immer nur dieses Hochglanzbild, was entstanden ist. Und ich bin eben draufgekommen, dass ich quasi Partner mitnehmen kann auf diese Reise und präsentieren kann im Zuge dessen. Und so ist eben die Zusammenarbeit mit Deuter, mit Saleva, mit Eisbär, so sind diese Zusammenarbeiten entstanden. Ja.
Wie ist es dann, wenn man plötzlich als Fotograf selber im, nennen wir es mal, Blitzlicht steht? Ich meine, vielleicht wirst du aus deiner Radrennsportkarriere noch gewohnt gewesen sein, ein, zwei Bilder von einem gemacht zu bekommen, aber plötzlich selbst die Figur zu sein?
Voll spannend, bringt man für beide Seiten wieder was. Also es ist jetzt als Fotograf, dass ich teilweise, wenn ich mit Athleten zusammenarbeite, ich weiß jetzt einfach mehr, wie es ist, da vorne zu stehen. Ich weiß aber jetzt auch als Fotograf, wenn ich quasi bei so einer Videoproduktion davor stehe und keine gescheiten Anweisungen kriege oder keine Ahnung, die Kommunikation nicht gut ist, dann stört mich das auch. Also es hat mir jetzt für beide Seiten wieder was gebracht. Also es ist einerseits vor der Kamera, hinter der Kamera. Das vor der Kamera stehen hat mir jetzt wieder was für hinter der Kamera gebracht, ja.
Und Hand aufs Herz, können andere auch gute Fotos machen oder eigentlich schon nur du?
Es gibt brutal viele, die saugute Fotos machen.
Also, aber gibt's dieses Momentum, wo man sich denkt, nee, habe ich mir ganz anders vorgestellt, warte, du musst dich so hinstellen und dann stellt man fest, oh Gott, das erkläre ich gerade einem Profikollegen.
Es ist, glaube ich, gut, dass man das ablegt und natürlich schauen wir es an und denken, ich würde es anders machen, aber ich arbeite mit Leuten zusammen, die ich vertraue und das ist genauso beim Grafikdesign, ich habe Grafikdesign studiert, aber wenn ich mal selber mein Grafikdesign mache, dann brauche ich erst einmal dreimal so lang und ich schaue ganz anders auf mich, als wie ein anderer auf mich schaut. Und das ist dann auch voll wichtig, das zuzulassen. Ich glaube, das ist in Führungspositionen jetzt nicht beim Bergführen, aber allgemein, glaube ich, viel wichtiger. Sagt, du holst dafür für ein Projekt Leute, denen du vertraust, wo du weißt, dass sie gute Arbeit machen und dann lass das auch arbeiten.
Ja.
Und ich war immer positiv überrascht. Also es war immer so, dass man dachte, was wir da gefilmt haben, also ich werde nie wieder irgendwas für Sony machen, weil das wird eine Katastrophe. Und dann fickst du den ersten Schnitt und denkst, das war geil, okay, das kann man verkaufen. Ja.
Und auch da lernt man wahrscheinlich dazu, oder? Also wenn man halt man hat seinen eigenen Style, wenn man jemand anderen über die Schulter schauen darf. Also mir geht's beim Bergführen immer so, ich genieße das immer mega, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, weil man kann sich immer was abschauen.
Auf jeden Fall. Also wenn du offen bist dafür, kannst du extrem viel lernen. Ich arbeite jetzt gerade mit einem Kollegen zusammen, der hat in Deutschland Fotoschule gemacht und mit dem mache ich gerade Tourismusprojekt gemeinsam. Der ist brutal gut, was Lichtsetzung anbelangt, also Kunstlicht, Blitze und so weiter. Also der stellt deinem Innenraum 3 Blitze auf und du checkst das nicht, dass das nicht einfach saugutes natürliches Licht ist. Und ich lerne auch dabei, also ist eh klar. Und das ist schon logisch, ja. Also es ist wichtig und gut, dass man von anderen lernt und ja.
Jetzt hast du gerade auch von den Partnerschaften gesprochen oder von Firmen, die du dann mitnimmst da auf deinem Weg. Du bist ja bei den Fotos ein Tüftler. Bist du dann bei manchen Produkten auch ein Tüftler?
Brutal, ja. Also es gibt ja diese... auf jeden Fall, ja, bin ich. Also wenn ich jetzt eben, weil wir gerade von Deuter, es ist einfach ein Deuter-Podcast, also ich kriege dann einen Rucksack und der ist cool und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so offiziell sagen darf, aber es ist bei jedem Rucksack, egal ob er von Deuter oder von wem anderen ist, sitze ich immer mit der Nähmaschine da und mache noch Sachen anders und tue mir irgendwas dazu und weg. Es ist aber jetzt gar nicht, weil das Produkt schlecht ist, sondern weil halt, ich glaube, das, was ich mache, sehr spitz ist und da gibt's halt dann einfach die Zielgruppe für das ist wahrscheinlich, sind relativ wenig Leute und dieses Spezialding, was man ich dann vielleicht dazu mache oder wegmache oder so, brauchen dann halt auch ganz wenige. Also es ist jetzt keine Kritik an dem Produkt im Allgemeinen oder irgendwie wertend, dass das Produkt schlecht ist und ich mache es besser. Ich mache es einfach für das, was ich mache und ich weiß, dessen bin ich bewusst, dass das sehr spitz ist, passt es quasi an. Ne?
Was machst du dann hin oder weg?
Ich glaube, dass man über das jetzt nicht so offiziell in einem Deuter-Podcast sprechen kann. Und wenn es nur irgendwelches Laufen verkürzen sind, die mir dann nerven, wenn sie zu lang sind oder so. Also das ist, glaube ich, das Basisding, was ich immer mache. Ja.
Aber ich glaube, die Schlaufen sind ein gutes Beispiel, oder? Weil ich denke, es gibt auch total unterschiedliche Bedürfnisse. Also jemand, der halt ein bisschen größeren Körperumfang hat, braucht halt vielleicht andere Gurtlängen wie jemand, der super schlank ist und so. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also genau. gibt's, glaube ich, einfach auch unterschiedliche Bedürfnisse.
Logisch, ja.
Aber damit bist du wahrscheinlich schon auch eine Hilfe an der einen oder anderen Stelle für deine Partner, weil du vielleicht da auch Ideen mitbringst und Verbesserungen mit einbringen kannst, oder?
Im Idealfall, ja. Also nur das Problem, was halt auch eben ist halt einfach oft so, dass das dann halt sehr lange Wege sind und bis es dann umgesetzt wird oder ob es umgesetzt wird, beziehungsweise ist dann halt auch immer so, dass du musst ja auch als Bergführer, wenn du einer Firma Feedback gibst, dessen bewusst sein, dass das, was du machst, ist einfach spitze. Und das ist halt dann, sagst du mal, das stört mich oder das hätte ich gern weg oder das hätte ich gern dazu. Aber wenn du reflektierst und drüber nachdenkst, ist so, ja, aber der, was in das Geschäft eingeht, ich weiß nicht, kann man über Helmhalterungen streiten, ich brauche sie nicht. Es gibt Bergführer, die würden jetzt vielleicht wieder aufschreien und sagen, ich möchte bei Helmhalterungen unbedingt. Aber es ist natürlich, wenn der XY in das Sportgeschäft XY geht, finde ich das Feature von der Helmhalterung cool und entscheidet sich vielleicht für das Produkt. Also ist das so reflektiert, bin ich, dass quasi das Feedback, was ich einbringe, auch sehr spitz ist. Also glaube ich, kann man nehmen und muss aber nicht unbedingt das dann umsetzen. Ja.
Aber ist das nicht gerade bei Kamerarucksäcken das Spannende, dass es da natürlich viele auf dem Markt gibt, aber wenig, die jetzt tatsächlich dezidiert für den Outdoor-Bereich zugeschnitten sind? Oder sagt man, mei, die Outdoor-Sachen, das ist jetzt nett, aber du brauchst eigentlich, egal, bloß einen Rucksack, wo die Kamera sicher drin ist?
Ja, also das ist ja wieder dieses Outdoor. Und was ist Outdoor? Ist Outdoor Klettern? Ist Outdoor Freeride-Skifahren? Ist Outdoor Wandern? Das ist halt, ja, und die eierlegende Wollmilchsau, das wissen wir, die gibt's nicht. Und genauso ist es auch bei Fotorucksäcken. Und ja, du kannst dann einen machen, der der für den Großteil von den Sachen extrem gut ist, aber dass du sagst, du hast jetzt einen Rucksack, der für jedes spezifische Ding, was ich mache, perfekt ist, das gibt's dann auch wieder nicht. Also ich habe jetzt meinen Deuter Fotorucksack, den ich liebe, also den habe ich zu 80-90% im Einsatz. Es gibt aber dann einfach auch Einsätze, wo ich einfach nur ein Body und maximum zwei Objektive oder vielleicht sogar nur ein Objektiv mit habe. Und dann habe ich einfach einen Bergsteiger-Rucksack, wo ich dann quasi einfach eine Kamera-Inlay reinstecke, der dann vielleicht von der Seite oder innen zum Aufmachen ist, der Rucksack. Und dann ist das eigentlich ein Bergsteiger-Rucksack und kein Kamera-Rucksack. Aber jetzt quasi einen Rucksack zu machen, der nur für eine Kamera und für ein Objektiv ist, den aber dann Fotorucksack zu taufen, aber eigentlich ist, hast du 100 andere Sachen als die Fotosachen mit, ist, natürlich funktioniert das auch nicht. Also es ist, aber eben so, der Deuter, der JPEG, der ist schon der, wo ich sage, den habe ich 80-90% dabei und den nehme ich vom Firmen-Event bis zum Großteil von meinen Auto-Einsätzen.
Wie ist es? Du hast eingangs, also ich bin jetzt schon wieder noch mal ganz kurz zurück zum Eingang. Du hast eingangs gesagt, dann hat mich Red Bull zu Produktion XY geschickt. So, hat sich das mittlerweile dein Fotografendasein verändert, dass du, ich sage jetzt einfach mal, hinfährst mit einer Vision und irgendetwas machst? Oder du hast schon noch einen dezidierten, du sollst bitte das und das machen. Weil am Anfang klang's so, hey, komm da und bring die 5 Fotos mit. Und jetzt klingt's eher so, hey, ich pitch euch Konzepte, ich stell was vor, was ich machen würde und fahr deswegen.
Es ist beides. Also die große Leidenschaft liegt in dem Projekte pitchen. Nur das Problem ist, mit Projekte pitchen ist es halt ein sehr hohes Risiko. Weil du kannst 5 Projekte pitchen im Jahr und oft einmal, es wird kein einziges genommen, dann verdienst du halt nichts. Und wenn ein Projekt umgesetzt wird, sagen wir uns ehrlich, im Autosportbereich, dann wirst du nicht reich damit. Also das ist jetzt nicht ein großes Kunstprojekt, wo du dann auf einmal so viel Geld damit verdienst. Also von dem her quasi nur Projekte zu pitchen, ist ein bisschen zu viel Risiko, wenn du einfach, wie gesagt, ich habe jetzt auch Familie, also ich muss einfach Geld verdienen. Und von dem her ist schon diese klassische Fotografie, wo ich bei einem Event bin, das Fotografieren ist mein Hauptgeschäft. Ja. Oder quasi ein Auftrag, eine Werbung, ein Projekt mit einem Athleten. Und da ist es tatsächlich so, dass je besser der Kunde weiß, was er will, desto feiner ist es eigentlich. Also du hast immer nur deinen, du interpretierst das immer nur, das ist klar. Also das heißt jetzt nicht, dass die Kreativität dadurch irgendwie verloren geht oder stirbt. Aber es gibt nichts Mühsameres, als wie du denkst, das könnte für den Kunden passen oder das braucht der Kunde. Und danach sagt er, ja, und wir brauchen noch mehr, weiß ich nicht, Lifestyle-Porträts. Und du hast aber mehr inszenierte Porträts oder du, wir brauchen noch mehr der Klassiker Trinkszenen. Aber du hast halt die eine Trinkszene und hast aber auf andere Sachen, Lifestyle, er bereitet den gut vor oder irgendwas, mehr Fokus gelegt. Und wenn dann je genauer der Kunde weiß, was er will, desto feiner ist die Zusammenarbeit. Und das ist eben tatsächlich auch bei sehr großen Firmen sehr oft nicht der Fall. Also das ist, wo ich mir dann oft einmal denke, es wäre cool, da eine Schnittstelle dazwischen zu haben und jemanden zu haben, der sagt, dass das, also der Fotobriefing ist einfach echt erstellt. Also das an Marketingabteilungen haben da einfach extrem viel zum Tun und es ist dann oft so, dass sie sagen, ja, da schickt man einen Fotografen hin, weil der ist Profi, der macht das gut und dann werden das coole Fotos. Aber im Nachhinein geht dann irgendwas ab. Also je detaillierter oder je besser das Briefing ist, desto feiner ist die, für mich die Arbeit, ja.
Jetzt hast du gerade auch schon das Spannungsfeld beschrieben. Ja, Papa, Familienvater versus Fotograf. Und vorher hast du aber auch gesagt, ja, die Bergführerei macht ja auch so Spaß. Die kommt jetzt auch irgendwie noch mit dazu. Was ist das eigentlich? Was macht so Spaß am Bergführen?
Ja, eben dieses Direkte. Also dieses direkte Gefühle bekommen. Also du hast das als Fotograf auch, wenn du sagst, du machst mit einem Athleten ein cooles Ding, aber gerade bei den Profis, die haben halt einfach, die kriegen das ganze Jahr viele gute Fotos. Bei einer großen Firma gibst du die Fotos ab und man sagt immer, das beste Feedback von einer großen Firma ist, wenn sie die wieder buchen. Also da schreibt keiner zurück, voll geil und cool und Dings und war so lässig. Und du hast aber 3 Monate eben bei dem Drohnenbild. Da habe ich 3 Monate überlegt und mir Gedanken gemacht, dann einen hohen finanziellen Betrag investiert in die Kamera und dann kriegst du E-Mail zurück. Und beim Werkführen ist es halt so, das ist direkt. Du bist mit 2 Holländer, erklärst denen, wie man Steigeisen anzeigt und 2, 3 Tage später sind sie auf einem 3000er und verrehren fast. Und das ist dann, wo ich mir denke, das ist direkt mit Menschen zusammenarbeiten, das macht mir schon Spaß, ja.
Ich glaube, da sind wir auch wieder, was du schon irgendwann vorher gesagt hast, mit dieser Empathie und dem Zusammenspiel, was ja auch bei dir und David Lama gut geklappt hat, was man eben auch sich bei vielen Firmen wünschen würde. Und wenn das eben klickt und funktioniert, dass es dann auch ein gutes Ergebnis gibt.
Eben, ja. Also ich bin ein Mensch, der unkomplizierte Sachen mag. Also ich mag auch einfache Fotos, grafische Fotos, das mag ich. Also ich mag unkomplizierte Dinge, Expeditionen, im Zelt schlafen, das ist alles einfach. Also ich mag unkomplizierte Dinge und führen ist auch immer so, das ist so unkompliziert. Und wenn du ein Fotoprojekt, das ich brauche, dann schon immer. Also ich habe letztes Jahr gemerkt, dass ich fast ein bisschen zu viel geführt habe und dann denke ich mir immer so, wow, jetzt in irgendein Projekt wieder einfuchsen, das wird mir schon auch wieder taugen. Und es ist allgemein in meinem Leben, also wenn man mich fragt, was bin ich, ist es auch immer so dieses, ja, ich bin Fotograf, ich bin Bergführer, aber ich bin genauso Papa, ich bin genauso, ich kenne auch diese Welt außerhalb vom Sport und weiß, dass die extrem wichtig ist. Also hab gerade jetzt, das ist jetzt wieder ganz ein anderes Thema, gerade jetzt im Bergsport, das ist einfach jeder, der im Bergsport arbeitet, das professionell macht, hat mindestens 1-2 Leute aus dem engeren Freundeskreis verloren. Und das ist Vollzach. Also das ist mir, dadurch, dass ich so ein Quereinsteiger bin, ist mir das voll eingefahren. Also wo ich mir dachte, das kann ja nicht sein. Und jetzt bin aber ich sogar so, dass ich 1-2 Leute habe, wo ich mir denke, ja, die gibt's nicht mehr wegen dem Bergsport. Und ich habe aber eigentlich zum Glück davor das Radlfahren und andere Sachen gehabt, wo ich meine, es gibt auch andere Sachen im Leben. Und es ist, Bergsport ist für mich voll wichtig, aber das Leben ist viel, viel wichtiger. Und das ist irgendwie so was auch jetzt, also es klingt jetzt alles so philosophisch und gescheit, aber es ist halt irgendwie, wie soll ich sagen, also ich komme gerade im Leben drauf, dass es, und das macht natürlich auch einen Nachwuchs mit dir, es gibt einfach so viele andere Sachen, die so viel mehr wertvoll sind wie Erfolg oder irgendein Berg oder irgendwas. Und das ist aber jetzt wieder eben, ich verliere mich gerade in dem Ganzen, aber es ist halt so dieses, ich glaube, es spielt bei mir alles zusammen und ich brauche alles. Also es ist quasi dieses, ich bin ein besserer Fotograf, weil ich Bergführer bin. Ich bin ein besserer Bergführer, weil ich Fotograf bin. Weil ich quasi dann das Bergführen wieder mehr schätze und echt erfreut habe, mit den Leuten draußen zu sein und nicht halt schon die 100. Tour in dem Jahr gemacht habe. Und es genauso ist so wahr, dass ich mir denke, ich bin ein besserer Bergführer, weil ich Papa bin, glaube ich. Also weil ich, glaube ich, auch andere Sachen habe. Und genauso ist so, im Idealfall bin ich ein besserer Papa, weil ich die 2 Jobs habe. Weil wenn ich dann daheim bin, bin ich einfach 100% Papa. Und dann bin ich halt einmal Wochen weg, aber dann habe ich dafür wieder eine ganze Woche, wo ich voll intensiv daheim bin. Und das ist irgendwie so, eben, also ich würde schon quasi auch, gerade was Marketing anbelangt und so, ist es ja wichtig, man ist in irgendwas der Spezialist. Und es ist auch in meiner Fotografie, ich bin der Autosportfotograf. Ich fotografiere genauso Hochzeiten, ich fotografiere genauso Firmen-Events und so weiter. Das siehst du aber im Internet nirgends. Das mache ich, um Geld zu verdienen, weil ich halt im Internet mein Marketing ist, bin Autosportfotograf. Und es ist wichtig, dass ich da Spezialist bin, aber trotzdem, also bei mir ist es halt so, ich habe die anderen Sachen auch und das arbeitet ganz gut zusammen, geht so Hand in Hand irgendwie. Ja.
Die Mischung macht's.
Ja.
Ich glaube aber auch, dass man das oft kommt man ja zu diesem Thema, oh ja, jetzt bist du ja verheiratet und Familienvater, gell, jetzt wird's ruhiger. Und ich glaube, ruhiger trifft's vielleicht gar nicht, sondern eher bewusster, oder? So wie du das jetzt auch gerade gesagt hast, dass man wirklich halt dieses, ja, auch diese Phrase, seize the moment, dass du, wenn du führst, führst du, knippst du, knippst du und spielst du mit dem Zwerg auf dem Spielplatz, dann wird gespielt.
Genau, ja. Also es ist, beim Geschichtenerzählen gibt es ja dann zum Schluss oder im letzten Drittel ist die Rückkehr mit dem Elixier. Jeder Hollywood-Film ist so aufgebaut, also der Protagonist kommt zurück mit dem, was er gelernt hat. Und das fühlt sich bei mir gerade so an. Ich bin jetzt Mitte 30, aber es ist quasi gerade, ich habe echt viel gelernt, viel gesehen und ich komme gerade zurück. Aber es ist nicht das Ende der Geschichte, sondern es fängt eine neue Geschichte einfach an. Es ist einfach ein Kreislauf und jetzt ist quasi gerade so, wenn man denkt, cool. Und wahrscheinlich werde ich in 30 Jahren mal denken, ja cool, jetzt bin ich halt, jetzt habe ich das wieder gelernt. Aber jetzt ist gerade so, also ich habe das gerade eben auch bei der Produktion in Saudi-Arabien gehabt. Da war so ein Top-Shot und es war voll geil, weil der Klippenspringer so weggesprungen ist und wir haben die Fixseile installiert und es ist ja aber vom Winkel her nicht ausgegangen, dass ich den genau über den Pool freistelle. Das heißt, ich hätte mich aushängen müssen und 2 Meter, so in 32 Meter Höhe im brüchigen Gelände umklettern, seilfrei und von dort das Foto machen. Und ich schwöre, dass vor 2 Jahren hätte ich das gemacht. Jetzt ist es mir so, dass ich mir denke, da gibt es diesen Spruch, it's better to lose a moment than to lose your life in a moment. Und das war so, wo ich mir dachte, na, das funktioniert jetzt von dem Seil nicht. Natürlich könnte ich da umgehen, die 2 Meter, und ich hätte es vor 2 Jahren gemacht, aber ich riskiere jetzt nicht mein Leben für das Foto.
Also das hat und vor allem, wenn das dann auch noch okay ist für dich, wenn du dann nicht noch 3 Tage wach liegst und sagst, ach, hätte ich vielleicht doch und ja, nein, doch vielleicht, sondern wenn du wirklich dieses Momentum hast und sagst, nee, ist auch okay so.
Ja, die FOMO wird, also ich habe das früher immer so ein bisschen, wo die Leute dann geredet haben und gesagt haben, jetzt habe ich Nachwuchs gekriegt und jetzt habe ich das gelernt und keine Ahnung was. Ich meine, jetzt ist schon alles so gescheit. Aber es ist die FOMO wird als Papa deutlich geringer, weil du halt, wenn ich jetzt auf Instagram schaue und sehe, dass ein Fotografenkollege einen Job macht, den ich auch gern gemacht hätte, dann war es früher war das eine Katastrophe und es hat mich nicht schlafen lassen. Und jetzt ist es so, dass man denkt, ja, ich war in einem Doktorheim mit meiner Kleinen. Und wenn ich eine Absage kriege, dann ist es nicht eine Absage, sondern dann ist es eigentlich ein Gewinn, weil dann habe ich mehr Zeit daheim. Und das ist irgendwie, diese FOMO ist bei mir persönlich geschrumpft bis zu echt einem ganz geringen Wert, seitdem ich Papa bin. Ja.
Jetzt müssen wir noch ganz kurz eins beleuchten, weil das passt da vielleicht auch dazu. Du wohnst nicht mehr in Innsbruck, nicht mehr in die Berg, sondern bist wieder zurück in die Heimat. Auch zurück zur Familie, oder? Mehr Zeit für die Familie, den Kopf vielleicht auch mehr frei, weil man die Berg nicht direkt vor der Nase hat. Oder ist das der Grund oder hat sich das einfach auch so ergeben?
Nein, es war immer der Langzeitplan, ein bisschen so heimziehen wieder ins Mostviertel, also eben in Niederösterreich und eben, es ist da jetzt flach rundherum. Also wenn ich mit dem Rennradl 1000 Höhenmeter fahren will, muss ich auf 3 Berg auffahren. Also das mache ich jetzt gerade aktuell ganz gern, aber irgendwie kann ich jetzt nicht einmal schnell eine Skitour mit 1000 Höhenmeter hinterm Haus laufen. Das habe ich da jetzt nicht mehr. Aber es ist eben auch, ja, also ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren, das hat uns unser Papa, also ich habe 3 Brüder, hat uns unser Papa gefragt, ob das Elternhaus mal wer haben möchte. Und es hat keiner ja gesagt und ich habe auch nicht ja gesagt. Und dann haben wir es alle 4 überschrieben gekriegt. Hätte ich vor 10 Jahren ja gesagt, jetzt vor einem halben Jahr wäre einiges leichter gewesen. Jetzt ist es so, dass ich quasi im Oktober mit meiner Familie, also mit meiner Frau und meiner Tochter wieder zurückgezogen bin nach Niederösterreich, weil eben klar war, dass wenn ich das weitermachen möchte mit dem Fotografieren und mit dem Führen, dann ist es einfach mal, dass ich 2, 3 Tage weg bin, dass ich Wochen weg bin, im schlimmsten Fall vielleicht sogar einen Monat, obwohl das jetzt eh weniger wird. Und dann ist es einfach cool, wenn die Doris ihre Eltern nebenbei hat und wenn man Großeltern nebenbei hat. Und ja, und jetzt ist das irgendwie, früher mal gedacht, wenn ich mal heimziehe, dann falle ich in ein depressives Loch, weil dann ist das Highlight das Feuerwehrfest am Wochenende. Und sonst gibt's da nichts mehr. Und jetzt ist es aber genau umgekehrt. Jetzt ist es so, dass ich mir denke, ich habe da echt ein cooles Basislager. Wir haben einen Garten und wir haben ein Haus und ich habe eine Garage und ich habe eine Werkstatt. Und ich muss, wenn ich jetzt irgendwie Stativhalterung für Skistock bastel, das nicht am Esstisch machen, sondern ich mache das in meiner Werkstatt. Und ich habe den Platz und es ist einfach ein Basislager. Also es ist so, eben Basislager trifft es, glaube ich, ganz gut. Es ist ein Basislager, da kommst du hin, da sammelst du Energie und deine Abenteuer sind dann eh wieder woanders. Und so ist es auch mit dem Wegziehen von Innsbruck, dass ja, Innsbruck ist brutal cool und hat mich dorthin gebracht, wo ich jetzt bin, als Bergführer. Und ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, hätte es nicht die 8 Jahre in Innsbruck gegeben. Aber irgendwann hast du es auch gesehen und denkst, Innsbruck ist halt auch sehr cool und ist halt auch sehr viel von allem. Und ja, und jetzt gehe ich bei uns da in einen Klettergarten, da im oberen Ennstal. Da sind zwei andere Seilschaften und du hast einfach die Ruhe und zahlst keine Parkplatzgebühr. Und wenn du vergisst, oder du zahlst gar keine Parkplatzgebühr, wenn du in Tirol im Klettergarten vergisst, Parkplatzgebühr zu zahlen, hast du 15 Euro zum Zahlen und so weiter. Also es ist halt irgendwie, es ist ruhiger. Voll.
Aber bei allem Basislager und keine FOMO mehr und elixiert nach Hause bringen, es gibt doch bestimmt neue Projekte. Was steht noch in der Pipeline? Gibt's schon irgendwas, wo man nur so anreißen kann?
Es gibt Projekte, also eben, es ist die Homepage zum Beispiel, ist also ich wollte eigentlich Ende letztes Jahr meine Homepage neu machen, weil ich irgendwie so mich orientieren wollte, weil die Homepage war einfach nur Fotograf und ich wollte einfach auch Bergführertätigkeiten auf der Homepage präsentieren. Das ist jetzt ja ein halbes Jahr her und ich habe es noch immer nicht geschafft, weil ich gerade in so einer Phase bin in meinem Leben, wo ich so ein bisschen annehme, was kommt und gerade schaue, wie es sich weiterentwickelt. Also das ist gerade so ein bisschen ein Ding. Und da gibt's eine Handvoll Projekte oder Ideen, wo man sieht, also ich habe jetzt mit zwei Kollegen was, also gemeinsam, so, es ist Kalbinschule, aber wir sind es drei Bergführer gemeinsam, wo wir Kurse anbieten möchten. Es gibt ein anderes Projekt, wo ich überlege, finanziell einzusteigen. Also ich habe jetzt tatsächlich irgendwie nicht nur mein Fotobusiness, nicht nur mein Bergführerbusiness, sondern auch irgendwie zwei, drei andere Sachen neben beim Laufen, die halt, die du auf Social Media nicht siehst. Und das sind einfach auch so Sachen, wo ich gerade so ein bisschen, eben wir machen gerade für den lokalen Tourismus ein paar Sachen. Das ist auch nichts, was du irgendwie auf Instagram siehst, was ich aber gerade voll spannend finde, weil es gibt echt da bei uns einfach auch Betriebe, wo man denkt, ja, das sind halt nur Mostherrigen und sonst weißt du es. Aber es gibt einfach echt coole, innovative Betriebe und junge Leute und wo man, ja, da im Marketing ein bisschen mitzuarbeiten. Also es ist so, ich schau gerade.
Es klingt aber schon wieder, als würden schon heimlich im Hintergrund wieder Klötzchen miteinander arbeiten, die sich logisch schon wieder verbinden zu logisch was Neuem.
Den Ehrgeizler habe ich nicht abgekriegt. Nein, er ist ruhiger geworden, der Ehrgeizler, aber er ist nicht mehr Ehrgeizler. Ja.
Sehr schön. Mhm. Ich glaube, Stefan, so schön es ist, wir müssen langsam irgendwie in Richtung Ende kommen. Und da haben wir immer noch so ein paar gleiche oder annähernd gleiche Schlussfragen. Ganz beliebt, ganz hoch im Kurs ist dein schönster, vielleicht auch schlimmster Bergmoment war wann und wie und wo und warum?
Das ist aber eine brutal intime Frage.
Ja, ich weiß, darum sage ich ja, die ist sehr beliebt.
Das ist aber jetzt nicht so eine kurze, ich schieße sie raus, Abschlussfrage. Ich bin mit einem Kollegen, nein, wir haben die Geburtstagsgeschichte von meinem Bruder gehabt. Dann sind wir runtergefahren, dann haben wir einen Empfang gekriegt und dann habe ich 3, 4 WhatsApp-Nachrichten gehabt, dass der David von gekriegt ist. Und dann eben einen Anruf noch gekriegt von Red Bull, dass wir mit ihr angerufen haben und gesagt haben, es ist eigentlich offiziell, auch wenn es in den Medien noch nicht offiziell ist. Und am gleichen Tag bin ich am Glockner gefahren und am nächsten Tag die Glockner Nord, also die Meilrampe. Und das war so, ich habe die ganze Meilrampe nur gerät, weil es einfach so brutal schön war und aber auch so, war auch halt der Verlust. Also das ist, glaube ich, so der Moment, wo ich gedacht habe, was tue ich da, wer bin ich eigentlich, wo möchte ich hin? Und, ja.
Das konntest du wirklich Hand in Hand machen, dass man wirklich sagt, in dem, also gerade wenn man 3 Jahre mit einem Menschen verbracht hat, dass man dann sagt, kann ich ausblenden und gehe trotzdem noch ins Hochgebirge oder wäre es da nicht vielleicht nett gewesen, auch einen Tag vor der Haustür zu sitzen?
Es war in der Zeit von Vorbereitung für die Bergführeraufnahme, du musst Touren fürs Tourenbuch sammeln, du hast einen extremen Druck. Ich glaube es mal, ich habe es mehrmals bereut, während ich es gemacht habe. Also es war nicht cool, ja.
Ja, okay.
Also es war, im Nachhinein würde ich es anders machen, ja.
Na, da ist die nächste Frage gar nicht so passend, so profan wie die ist. Aber trotzdem, bist du ein guter oder ein schlechter Packer? Und wenn du ein schlechter bist, was gibt's, was du gern vergisst? Oder auch, wenn du ein guter bist, vielleicht gibt's ja da trotzdem was du gern vergisst.
Ich glaube, ich bin ein schlechter Packer. Ich brauche immer extrem lang zum Backen. Also ich brauche echt immer so einen halben Tag. Doris sagt, der bockt doch einfach. Und brauche einen halben Tag im Büro, um meine Sachen zu sortieren. Und dann ramme ich irgendwas zusammen und bin wieder abgelenkt. Aber da, was der Tipp ist, oder wie hast du jetzt gesagt?
Ja, vielleicht gibt's einen Packtipp, ja?
Einen Packtipp.
Aber vielleicht gibt's auch irgendwas, was du gern vergisst.
Vergessen wir gern Zahnbürste.
Mehr Klassiker geht ja nicht.
Ja, doch, ist immer sowas. Jede Speicherkarte, alles ist drinnen. Sogar das Duschgel ist drinnen und dann hast du keine Zahnbürsten.
Denk zuletzt an sich, sozusagen.
Ja, genau, ja. ein Packtipp ist vielleicht, ich packe immer am Vortag. Also das ist immer so, ich packe immer am Vortag und ich mache den Koffer nicht zu bis zur Abreise. Also es ist sogar so, dass ich teilweise das Zeug neben dem Koffer liegt und ich dann wirklich so eine halbe Stunde, bevor ich wegfahre zum Flughafen, zum Auftrag, keine Ahnung was, ich das Zeug noch reinschmeiße, aber dann habe ich einfach so dieses Gefühl, ich habe alles nochmal kontrolliert. Weil wenn ich quasi, also irgendwie gesagt, ich packe immer am Vortag und wenn ich dann den Rucksack oder den Trolley und den Fotorucksack zumache und am nächsten Tag aus dem Haus rausgehe, habe ich immer das Gefühl, ich habe was vergessen. Also genau, das ist so mein Ding. Ich lasse das Zeug immer nebenbei liegen und packe es dann erst im letzten Moment final.
Ich glaube auch tatsächlich, dass die Zeitkomponente auf gar keinen Fall einen schlechten Packer definiert, weil so gehst du halt einfach Sachen mehr durch. Ich würde tatsächlich sagen, wer in einer Minute packt, das ist höchstwahrscheinlich ein schlechter Packer oder er ist scheiße gut organisiert im Vorfeld.
Also ich bin ja in der langen Zeit nicht effizient, das ist mein Problem. Dann schaust du irgendwie, ich weiß nicht, schaust du auf Instagram, dann schaust du ORF.at, dass du ein bisschen Nachrichten lesen, dann denkst du, das ist spannend und dann kriegst du von irgendwem eine Nachricht zu der Klettertour, die du nächste Woche machen magst, dann denkst du, warte, wo war ich jetzt beim Backen? Ich habe gerade in die Stative geschaut. Also ich bin halt einfach, das klingt jetzt professioneller, als was es ist.
So, und das große Finale, Zeltnächte, Höhenlagernächte. Wir hatten es ja vorher schon, Wachau, Innsbruck, Nepal. Wie war das für dich, auf plötzlich in diesem Zelt ungewohnten Höhenlagerumgebung? Gab es da einen Tipp, gab es da den Mentor, hat dir da irgendjemand durchgeholfen? Hat man da sein besonderes Teefix von daheim, Glanzglasel Marillenmarmelade dabei? Was ist der super Tipp fürs Höhenlager, wenn man aus dem Flachen kommt?
Ich glaube, 10 Fragen.
Ja, das kann ich gut.
Der Tipp fürs Höhenlager, langsam akklimatisieren, damit man nicht höhenkrank wird. Das ist so, das ist mir auch passiert. Die Pinkelflasche. Du hast eine Nalgene-Flaschen mit Wasser und eine zum Pinkeln, die darfst du nicht verwechseln. Bei mir ist die Pinkelige, also die zum Reinpinkeln ist eine weiche und die andere ist eine harte. Und du machst da in die harte auf die Nacht einen Tee rein, dann ist das deine Wärmeflasche, wenn du kalte Zerchen hast oder so. Und während der Nacht musst du immer pinkeln, aber du kannst nicht aus dem Schlafsack raus, weil es so kalt ist. Dann pinkelst du in die andere eine, so im Knien, machst die wieder zu und dann ist das die Wärmeflasche für den restlichen Abend. Und dann in der Früh hast du halt quasi einen lauwarmen Tee, aber dann musst du da aufpassen, welchen du nimmst.
Lustig, weil den Tipp hatten wir schon mal hier im Podcast. Den hat der Bernd Kullmann auch schon mal zum Besten gegeben. Also nicht ganz so detailliert, aber die Pinkelflasche stand auch bei ihm hoch im Kurs.
Ich muss aber zugeben, ich war mir nicht bewusst, dass es zwei sind. Ich habe gedacht, wenn eine leer ist, dann funktioniere ich sie um zum Reste.
Wir sind gerade umgezogen eben und ich habe die Pinkelflasche von Nepal gefunden und ich habe sie aufgemacht und mir hat der Schlag getroffen. Also die ist im Müll gelandet, ja. Also die kann ich nicht einmal mit Auswaschen retten. Oder eben, wenn man sagt, fotografentechnisch die Akkus raus und in der Nacht an die Brust.
Ja, körpernah, stimmt, dass sie warm bleiben, wa?
Also Akkus quasi körpernah, ja. Das sind zwar mittlerweile auch recht gute Akkus, aber das ist trotzdem jeder Akku oder Kälteproblem.
Sensationell. Also dann wisst ihr jetzt, Zelt, Höhenlager, wenn es kalt wird, Pinkelflasche separat mitnehmen, Akku an den Körper und langsam aufsteigen.
Ich habe die Leute echt was beigebracht. Bist du fertig, wirklich?
Wahnsinn. Und auch noch so philosophisch überhaupt im ganzen Text gewesen. Herrlich.
Ja, brutal. Ich habe mir ein paar Mal richtig verloren und ich dachte, wo bin ich jetzt? richtig kunstunemäßig. Und ich dachte, was reden die?
Aber Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Es war super. Danke, dass du uns Rede und Antwort gestanden bist. Und viel Erfolg weiterhin bei deinen Projekten, dass dir und der Familie weiter lange gut geht.
Danke, danke. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, es war was dabei und es hat Spaß gemacht.
Ja. Vielen Dank, Stefan. Hat mega Spaß gemacht.
Ciao, ciao.
Lasst die Geschichten weiterleben, indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.